Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Sicherlich kein gutes Gefühl, wenn man so eine Nachricht als E-Mail oder SMS zugeschickt bekommt, ist aber für die eigene Gesundheit sehr wichtig. Denn wie oft lässt man sich bitteschön auf Geschlechtskrankheiten testen? Wenn man monogam lebt und der Partner auch, vermutlich nicht notwendig. Aber was ist bei wechselnden Geschlechtspartnern? Ja, schauen wir uns heute genauer an, diese Syphilis, Chlamydien und Tripperwarnung. Die Idee kommt nämlich vom Bochumer Zentrum für sexuelle Gesundheit und Medizin. Und wir sprechen heute in dieser Redaktionskonferenz mit dem betreuenden Arzt dort. Außerdem reden wir über Tiere, die sich in Sicherheit bringen. Verena von Kaltz hat ein paar gefunden.
Genau, gerade in Houston ist es ja auch für, und in Texas ist es auch für die Tiere wichtig, sich in Sicherheit zu bringen. Und besonders gut können das ganz, ganz kleine Tiere, nämlich Ameisen. Die hat man jetzt dabei beobachtet, wie sie so wirklich so riesige Ballen bilden und oben auf den Flüssen rumtreiben.
Sieht unglaublich aus wie eine Art Floß, erklären wir euch heute Abend auch. Am Mikrofon ist Thilo Jahn. Euch einen schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Die Warnung. Sie kommt anonym per SMS oder per E-Mail, Text. Ein Freund, eine Freundin von Ihnen hat eine Syphilis-Infektion und möchte, dass Sie sich testen und behandeln lassen. Was ist da passiert? Ein Freund, Freundin oder ein Bekannter, Bekannte oder eine Person, mit der man einfach nur Sex hatte, hat eine Geschlechtskrankheit. Sie hat sich testen lassen und möchte jetzt das Risiko ausschließen, dass sich diese Krankheit weiter verbreitet. Die Warn-SMS oder Warn-Mail, das ist ein Projekt des Bochumer Zentrums für sexuelle Gesundheit und Medizin. Seit diesem Sommer ist das alles im Einsatz. Geschlechtskrankheiten verbreiten sich nämlich gerade stärker und für viele ist es nun mal ein Tabuthema. Ich habe heute darüber mit dem Arzt und Abteilungsleiter von Bochum, von diesem Zentrum, mit Norbert Brockmeier gesprochen, wollte zuerst von ihm wissen, was man da eigentlich verschickt als Patient. Ne? Eine individuelle Botschaft oder einfach nur eine Muster-E-Mail oder SMS?
Es sind 6 Musterbeispiele. Teilweise sind die ganz von einer Indexperson weg, also dass es sich so anhört, als wenn wir informieren, sie hatten mit jemandem Kontakt und möglicherweise haben sie eine Infektion. Vielleicht wäre es gut, wenn sie sich auch untersuchen lassen. Dann gibt es aber auch die direkte Ansprache. Ich habe eine Chlamydieninfektion, lass dich untersuchen. Also diese Varianten gibt es.
Was sind denn Ihrer Meinung nach genau die Gründe, warum es so wichtig ist, so schnell wie möglich seinen Ex-Partner oder den Partner, mit dem man Sex gehabt hat, zu informieren?
Weil nur, wenn der Partner, die Partnerinnen informiert werden, man dann diesen sogenannten Ping-Pong-Effekt verhindern kann. Also ich habe die Geschlechtskrankheit, von mir aus eine Syphilis, ich werde therapiert, gehe wieder zu dem Partner zurück und in 3 Tagen habe ich wieder eine neue Syphilis. Mhm. Oder Chlamydien oder Tripper, Gonorrhoe. Also um dieses Ping-Pong-Spiel zu verhindern, was sicherlich für 50% nach Daten, die wir haben, für Neuinfektionen verantwortlich ist, haben wir gesagt, wir brauchen eine Hilfestellung für die Menschen, die Hemmungen haben, es ihren Partnern zu sagen. Das geht natürlich nicht, wenn man in einer einigermaßen monogamen Beziehung lebt. Es geht natürlich in diesen Beziehungen, wo sich Leute kurz kennengelernt haben, kurz getroffen haben und wo dann vielleicht auch gar kein Kontakt mehr besteht, aber man hat noch die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse und dann denkt man, es wäre doch gut, wenn derjenige, diejenige weiß, dass sie vielleicht infiziert ist, weil irgendwo muss ich ja meine Infektion herhaben. Dann bieten wir diese anonyme Möglichkeit. Wenn eine Meldung rausgeht, werden in der Sekunde werden dann Telefonnummer oder IP-Adresse gelöscht, also so, dass wir auch nicht wissen, wer informiert worden ist und auch nicht nachvollziehen können.
Wenn man jetzt diese SMS oder diese E-Mail-Nachricht bekommt, in der eben steht, dass ein Freund oder jemand aus dem Freundeskreis eine Infektion hat, glauben Sie nicht, dass das ganz schön Angst verbreitet?
Ich meine, wer Sex hat, also müsste jeder mal langsam wissen, dass wenn er Sex hat und ungeschützten Sex hat und manchmal auch geschützten Sex hat, er trotzdem Chlamydien, Gonorrhoe, Syphilis, humane Papillomviren und was sonst noch alles bekommen kann. Also ich glaube, das sollte man hoffentlich auch voraussetzen können, dass das jeder weiß. Mhm. Das ist das eine. Wenn er dann informiert wird, und das haben mir bisher alle gesagt, waren sie eigentlich glücklich, dass sie informiert worden sind.
Mhm. Und glauben Sie, Herr Brockmeier, glauben Sie, dass Sie durch diese Methode, die Sie da anbieten, Geschlechtskrankheiten wie Syphilis zum Beispiel unter anderem eindämmen können?
wenn wir es schaffen, Leute zu bewegen, die infiziert sind, und wir machen das ja jetzt erst in Bochum, unser Ziel ist ja, dass nach Möglichkeit, so wie in England oder USA, das ist über die Republik zu machen, dass es wirklich Standard wird, Partnerbenachrichtigung, und dann glaube ich, dass man die Neuinfektionsraten um 10-20% mindestens senken kann, und das wird schon ein Riesenerfolg, denn jede Infektion weniger bedeutet auch, dass sie Zweit- und Drittinfektionen verhindern.
Es ist eine SMS, die man garantiert nicht gerne bekommt, die aber für die eigene Gesundheit und die der anderen sehr wichtig sein kann. Patienten des Bochumer Zentrums für sexuelle Gesundheit und Medizin können seit kurzem anonyme Warnbotschaften an Sexpartner verschicken, wenn sie festgestellt haben, dass sie eine Geschlechtskrankheit haben und diese auch möglicherweise weitergegeben haben könnten.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Sag mal, Anna, hast du Matt Damon schon getroffen?
Auf der Pressekonferenz habe ich ihm aus der Ferne zugewunken und just in diesem Augenblick geht er, glaube ich, so gefühlte 20, 25 Meter von mir entfernt über den roten Teppich.
Gut, dann können wir anfangen.
Sometimes the only way out is through.
Und mit diesem Knaller geht's los heute in Venedig bei den internationalen Filmfestspielen. Die 74. sind es mittlerweile schon für Deutschlandfunk Nova. Anna Wollner mit dabei. Anna, den Film, den wir da gerade schon gehört haben, der eröffnet heute. Downsizing heißt er. Was ist das für ein Streifen?
Es ist ein hochkarätig besetztes Science-Fiction-Satire mit Matt Damon, Kristen Wiig und Christoph Waltz. Ich habe heute versucht, auf Twitter dafür zu sorgen, dass der Hashtag Liebling, ich habe Matt Damon geschrumpft, trendet. Hat nicht so ganz funktioniert, aber Matt Damon, der schrumpft hier wirklich, nämlich von 1,80 Meter auf ja, ungefähr 12,9 Zentimeter. Das ist ein Prozess, der irreversibel ist und mit dem die Menschen hoffen, Ressourcen sparen zu können, ganz im Sinne der Überbevölkerung und des Klimawandels, also Downsizing eben. Norwegische Wissenschaftler haben das entwickelt, dann ist das nach Amerika geschwappt und um ein besseres Leben im Kleinen zu haben, lässt Damon sich eben schrumpfen und der Regisseur Alexander Payne, der hat heute auf der Pressekonferenz erzählt, dass das alles gar nicht so weit hergeholt sein könnte.
We did a little bit of consulting with science, with what would the physics really be if you were actually that small. And we had to decide at what point we would stop caring. Really, if you were that small, the quality of your voice would change. How you walked would be different. You could survive a fall from a proportionally higher height. But at a certain point, we had to stop caring about that because we really just cared about the story.
Sie haben Wissenschaftler konsultiert, um darüber zu sprechen, was das mit Menschen macht, wenn sie eben schrumpfen. Die Stimme würde sich verändern, das ist im Film nicht ganz so. Sie könnten auch einen Sturz aus etwa einer etwas höheren Höhe überstehen oder sogar fliegen. Aber die haben das irgendwann einfach alles beiseite gepackt und sich wirklich auf die Geschichte konzentriert, die mich aber trotzdem nicht restlos begeistert hat. Der Film ist zwar absurd und skurril, wie irgendwie Payne hier diese klein geschrumpfte Welt kreiert. Da steckt schon sehr, sehr viel Liebe zum Detail drin. Und Matt Damon, der spielt diesen Paul in seiner Khaki-Hose und dem Polohemd auch so dumm naiv, so ein All-American Boy, wie nur Matt Damon so eine Figur spielen kann. Aber Payne, der verliert irgendwann das Interesse an dieser kleingeschrumpften Welt und fokussiert sich auf eine andere Geschichte. Und das ist für mich einfach so ein bisschen schade und verschenkt, weil er einfach so mit diesen Genre-Konventionen, die man vielleicht erwartet, bricht und spielt, aber es dann eben nicht vollends ausgeschöpft.
Also Downsizing, höre ich da so raus, kommt bei dir so mittelprächtig an. Dieses Filmfestival in Venedig gilt ja auch so ein bisschen als Sprungbrett für die Oscars. 4 Jahre hintereinander feierte ein späterer Oscar-Abräumer Premiere dort in Venedig. Wie ist es dieses Jahr?
Es ist viel Vielversprechendes dabei. Der große Oscar-Bass für Downsizing, der ist hier jetzt noch nicht so richtig rausgekommen. Ich weiß noch, wir haben von La La Land, da reden heute noch alle von und es pfeifen auch heute noch alle so ein bisschen die Melodie. Das ging ja letztes Jahr in Venedig hier tatsächlich los. So ein bisschen Hoffnung auf den Oscar-Bass kann sich aber George Clooney machen. Der kommt nämlich am Samstag mit Suburbicon und da haben die Coen-Brüder das Drehbuch geschrieben. Matt Damon ist wieder mit dabei. Der hat hier einfach eine Dauerkarte dieses Jahr auf dem Lido, Julian Moore und Oscar Isaac. Shape of Water von Guillermo del Toro, der läuft morgen. Das ist ein Märchen, das 1962 mitten im Kalten Krieg spielt, aber dank der Politik von Donald Trump brandaktuell ist. Es ist ein fabelhaftes Plädoyer für die Liebe. Ja, ganz anders dahingegen Darren Aronofskys Mother mit Jennifer Lawrence in der Hauptrolle. Darren Aronofsky war ja hier auch schon mit Black Swan und The Wrestler. Und da wissen wir, das ist ein Regisseur, der so die psychischen Abgründe seiner Figuren mag und uns als Zuschauer so ein bisschen an den Rand des Wahnsinns treibt. Der Film, ob das dafür ein Oscar-Buzz reicht, erreicht, das wissen wir hier am Dienstag.
Es ist das älteste A-Film-Festival auf dieser Welt in Venedig. Was ist die besondere Stimmung? Was macht die aus dort?
Ich mag Venedig deswegen so gerne, weil es so ein Stück weit so unaufgeregt ist und sich trotzdem in diesem Glamour suhlt. Also wirklich dieses La Dolce Vita-Prinzip feiert. Der Strand liegt hier vor der Tür. Du fällst aus dem Kino, kurz auf den Asphalt, dann auf den Sand und dann einfach ins Meer. Und hier wird so ein bisschen Spritz-Aperol als Grundnahrungsmittel verteilt. Zwar noch nicht morgens um 9 im Kino, also man muss sich die Filme nicht unbedingt schön trinken. Aber was hier auch so schön ist, es hat alles diesen morbiden venezianischen Charme und unglaublich viele Venezianer, die sich einfach unters Festivalvolk mischen, die erkennt man dann an der Sonnenbrille, die sie auch im Kino tragen und an ihrer braungebrannten Haut, weil sie wirklich bis gestern alle komplett den Sommer am Strand verbracht haben und jetzt zur Abkühlung ins Kino gehen und im Gegensatz zu uns hatten die hier wenigstens einen Sommer.
74. Ausgabe mittlerweile dort in Venedig. Menschen schrumpfen heute erstmal auf der Leinwand dort bei der Eröffnung des Filmfestivals Downsizing mit Matt Damon, Christoph Waltz, Reese Witherspoon läuft dort heute erst im Kino bei uns zu sehen im nächsten Jahr. Anna Wollner war das für Deutschlandfunk Nova, dort live aus Venedig.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Hat es jetzt mit dem großen Interesse an der Wahl zu tun oder mit der Unentschlossenheit der Wähler? Man weiß es nicht so genau. Der Wahlomat der Bundeszentrale für politische Bildung, ab 11.30 Uhr heute eigentlich freigeschaltet und vermutlich auch ein paar Sekunden oder Minuten hinterher nicht mehr zu erreichen. Verena, du hast es auch mehrmals probiert.
Ja, genau, den ganzen Nachmittag und immer kam irgendwie der Hinweis, Seite vorübergehend nicht erreichbar. Spricht ja dafür, dass es wirklich einen ziemlichen Ansturm gab, also auch Interesse. Bis ich dann um 4:30 dann doch mal drangekommen bin und es geklappt hat, dann habe ich mich auch gleich durch die 38 Thesen geklickt. Ne, denen muss er ja zustimmen oder die ablehnen oder dich neutral denen gegenüber verhalten und dann 8 Parteien auswählen, die daraufhin überprüft werden, wie sehr sie mit deinen Antworten übereinstimmen.
Diese 38 Thesen, das ist natürlich nichts, was man jetzt irgendwie kurz zwischendurch mal machen kann. Ne?
Ja, wobei ich habe mich gewundert, es ging eigentlich doch schon recht flott. Klar, nach dem Ergebnis hätte ich dann auch noch weitermachen können und mir konkret die Positionen der Parteien anschauen können zu jeder der 38 Fragen. Das ist wohl auch relativ amüsant, aber dafür braucht man dann doch schon ein bisschen mehr Zeit. Das war mir auf die Schnelle zu viel.
Seit 2002 gibt es den Wahlomat von der Bundeszentrale für politische Bildung. Seither gibt es auch ähnliche Tools, mit denen wir rauskriegen können, welche Partei am ehesten zu uns passt und welche unsere Meinung vertritt. Haben wir euch auch schon ein paar vorgestellt. Zum Beispiel Wahlnavi oder Dein Wahl und so weiter. Hat das denn eigentlich tatsächlich Einfluss auf die Wahl?
Ja, anscheinend schon. Also heute Morgen im Interview mit dem Deutschlandfunk hat der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, Thomas Krüger, gesagt, dass der zwar von vielen genutzt würde, die schon ungefähr wissen, was sie wählen wollen, aber dass der Wahlomat durchaus auch das Potenzial hat, Nichtwähler zum Wählen zu animieren.
Da haben wir natürlich durch eine Evaluation, die wir in den letzten Jahren gemacht haben bei allen Wahlomaten, eine ungefähre Größenordnung. Wir wissen etwa, dass 92% derjenigen, die den Wahlomat benutzen, vorher schon eine klare Position haben. Was besonders interessant ist, ist, dass 6% der Leute eigentlich vor der Nutzung des Wahlomats die Absicht hatten, nicht wählen zu gehen und sich haben aktivieren lassen durch die Auseinandersetzung mit den Positionen der Parteien, nun doch an den Wahlen teilzunehmen.
Ja, und ich meine, 6% Nichtwähler an die Wahlurnen zu bringen, das ist ja schon mal eine Hausnummer.
Auf jeden Fall. Demokratischer Volkssport, so hat Thomas Krüger das auch genannt. Der Original-Wahlomat ist seit heute am Start, 3,5 Wochen vor der Bundestagswahl. Am 24. September können wir alle ausprobieren.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
2,6 Milliarden Euro. Das ist ganz schön viel, hat die Fahrradbranche im vergangenen Jahr umgesetzt. Die Cash Cow, also das, was am meisten Geld einbringt, waren E-Bikes. Bei 2 Rädern geht das, was bei 4 Rädern nicht richtig funktioniert. Die neuen E-Bikes werden auf der Fahrradmesse Eurobike in Friedrichshafen gezeigt und die läuft seit heute. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Britta Fecke ist für uns vor Ort. Britta, läuft man über so eine Messe oder hast du ein Klapprad mit dabei?
Ja, schön wär's. Also es gibt ein Außengelände, wo man Räder probieren kann, aber auf dem Messegelände innen musst du laufen. Und mir tun die Füße wirklich schon weh. Mit dem Rad kommst du hier aber nicht durch. Das heißt, rennen, 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 bis die Füße dick sind und sehr viel zu sehen gibt es auch.
Was sind denn jetzt die Neuigkeiten auf dieser Messe?
Neuigkeiten in dem Sinne gibt es, glaube ich, nicht. Ich habe keine gesehen. Ich habe auch Experten gefragt, die meinten, nee, es wurde nichts Neues erfunden. Auch nach 200 Jahren wurde das Rad nicht neu erfunden. Aber es wurde viel verbessert. Also die Räder sind oft viel leichter geworden. Die Antriebe wurden verbessert. Man kann das bei diesen kleinen Falträdern ganz gut sehen, die man auch im Zug mitnehmen kann. Die sind nochmal um ein Kilo leichter geworden. Die lassen sich mit einem Handgriff zusammen und auseinanderschrauben. Das hat sich sicherlich verbessert. Die Beleuchtung ist sehr viel besser geworden. Sie ist heller, das Licht ist homogener. Irgendwer hat gesagt, mit diesen kleinen Akkuleuchten kann die Kripo einen Tatort ausleuchten. Und in der Tat, wir kennen das vielleicht auch, wenn uns jetzt Räder entgegenkommen, ist man sogar schon geblendet, so wie von einer Xenonleuchte bei Autos. Das ist sicherlich besser geworden. Der Antrieb hat sich oft verbessert. Und es wird mehr auf die Ergonomie der Radfahrer geschaut. Das heißt, es gibt sehr viele Hersteller, die vermessen mich und gucken irgendwie, wie ist der Winkel zwischen dem Oberschenkelmuskel und dem Rücken und gucken dann, wie der Rahmen aufgebaut sein muss, wie der Sattel zum Verhältnis zum Fuß sein muss, damit ich einfach besser auf diesem Rad treten kann.
Die richtige Position muss auf jeden Fall gefunden werden, weil sonst geht Energie hops. Gibt es denn auch ungewöhnliche Radtypen? Ich denke da gerade an diese Lastenräder, die haben ja schon mehr oder weniger eigentlich einen ganz anderen Aufbau als ein herkömmliches normales Fahrrad, ne?
Die haben in der Tat sehr zugenommen. Also vor ein paar Jahren waren sehr viele Stände mit E-Bikes. Jetzt sind wirklich auffällig viele mit Lastenrädern. Die können Bierkästen transportieren, den ganzen Einkauf oder eben die Kinderschar. Und das Schöne ist, dass diese Kiepen, die sind vor mir, sodass ich besser lenken kann. Und bei Kindern ist es vielleicht auch mal ganz gut, wenn ich die im Blick habe. Bei Bierflaschen auch, wenn die anfangen zu ruckeln. Also ich fahre und schaue auf meine Last vor mir. Das ist, glaube ich, eine ganz schöne Erfindung. Und da gibt es sehr viele Anbieter. Sie kamen erst aus Holland, aber haben inzwischen sehr viele deutsche Hersteller nachgezogen. Also Lastenräder sind das eine. Was auch sehr schön ist, sind Räder, die auf behinderte Menschen hin konstruiert sind. Das heißt, es gibt Räder, wo armamputierte Menschen trotzdem noch fahren können. Das sind oft Dreiräder, die zum Beispiel so Schalen haben, wo armamputierte oder Kontergan geschädigte Menschen mit so, in so kleine Schaufeln können mit ihren Armen und dann eigentlich über die Schulter das Rad lenken. Bei Beinamputierten dasselbe, sie können mit den Knien bremsen. Das sind alles so Dreiräder, die speziell auf die Bedürfnisse der behinderten Menschen angepasst sind und die zum Teil auch von Krankenkassen unterstützt werden. Da gibt es mehrere Hersteller und das ist eigentlich auch eine schöne Entwicklung, das hier zu sehen. Und es gibt natürlich nach wie vor E-Bikes, das ist immer noch ein Trend. Jetzt wird aber geschaut, dass man auch die jungen Konsumenten ranholt. Also das heißt, gerade im Mountainbike-Bereich ist da ziemlich viel aufgeholt worden. Und man kann inzwischen schon zwei Akkus dran schrauben, damit wenn man auf dem Berg ist und man hat keine Steckdose, man trotzdem nicht verreckt.
Da wird also nachgerüstet. Wenn wir über E-Bikes sprechen, Britta, dann müssen wir aber auch über Sicherheit reden. Welches Sicherheitszubehör gibt es denn da für die E-Bikes?
Tja, also es wurden etwas bessere Reifen konstruiert, sodass ist mit dem Bremsen ein bisschen besser funktioniert. Das ist sicherlich sinnvoll. Die Bremsen sind bei E-Bikes eigentlich auch relativ griffig. Es gibt inzwischen bessere Helme, die vernetzt sind mit dem Handy, sodass, wenn man stürzt, der Helm das registriert und man dann angerufen wird. Wenn man nicht reagiert, dann soll dieses System sofort den Notarzt rufen. Das klingt toll. Man muss aber bedenken, dass diese Menschen mit ihren E-Bikes auch in Gegenden unterwegs sind, gerade wenn wir über Mountainbikes sprechen, wo vielleicht nicht immer der Handyempfang gegeben ist. Und da hilft es dann auch nichts, wenn ich glaube, dass mich jemand findet, aber mein Handy die ganze Zeit versucht, den Notarzt zu rufen, aber kein Empfang ist. Also das ist so ein bisschen schwierig mit der Sicherheit. Ich glaube, hier wird manchmal was vorgegaukelt, was noch nicht so erfüllt werden kann. Es gibt auch so ein Airbag, das ist wie so eine Halskrause, die man sich umlegen kann. Und wenn man stürzt, soll der aufgehen. Der geht auch in der Tat auf, ich habe das gesehen. Das Ding ist aber derart dick, also jetzt gerade bei diesen Temperaturen, ich würde mir das nicht umlegen, weil da schwitzt man wirklich fürchterlich. Und wenn dieser Airbag einmal aufgegangen ist, wir kennen es auch aus dem Auto, dann kann man den nicht wieder zusammenrollen und beim nächsten Mal wieder um den Hals legen. Man muss ihn dann einschicken, das dauert alles. Also es ist eine Verbesserung vielleicht, aber ich glaube nicht, dass sie in der Anwendung so freundlich sind.
Also vieles dreht sich um Sicherheit und vieles dreht sich um den Elektroantrieb in der Fahrradbranche immer noch. Der Antrieb, bei dem es sehr gut läuft. 2017 werden vermutlich 12% mehr E-Bikes verkauft als 2016. Die Branche zeigt alles neu rum und rund ums Fahrrad, gerade auf der Messe Eurobike. Die findet in Friedrichshafen statt. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Britta Fecke war das, mit der habe ich kurz vor der Sendung gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Es sind nicht nur Menschen, die von der Flutkatastrophe an der US-Golfküste betroffen sind. Nein, natürlich sehen wir viele Menschen auch mit Hunden und mit Katzen auf dem Arm. Auch für sie ist es Hochwasser lebensbedrohlich, wobei sich manche Tiere auch selbst helfen können. Es gibt da ein Foto, das zeigt ziemlich deutlich Ameisen. Verena, die schaffen das auch aus eigener Kraft.
Ja, es gibt inzwischen eine ganze Menge von Bildern, auf denen Feuerameisen zu sehen sind, die wie so eine, ja, von manchen Fotos sieht aus wie eine braune Schlammschicht auf dem Wasser aussehen. Manchmal sind es so wie kleine Fußabtreter, die auf dem Wasser rumwabern. Das sind Kolonien der Feuerameisen, die bilden bei Hochwasser solche Ameisenpulks, in denen sich die Tiere ineinander verbeißen und dann wirklich wie so ein lebendes Floß oben auf dem Wasser mitschwimmen.
Wenn man es so anschaut, müsste man sagen, relativ gute Taktik von denen, ne?
Ja, Ameisenforscher berichten auch, dass das tatsächlich eine Verbreitungstaktik von denen ist und sie damit relativ gut klarkommen, auch mit so krassen Hochwassergeschichten. Das Problem ist aber auch, dass sie in dieser Situation deutlich aggressiver sind als sonst und mehr Ameisengift in sich haben. Nach dem Hurricane Katrina war das auch ein Problem. Da haben hat eine Ameisenforscherin gemerkt, dass sehr viele Leute wirklich so, die aus dem Wasser kamen, von so roten Stichen übersät waren. Und die sind dann eben in den Fluten diesen Ameisen einfach zu nahe gekommen.
Also Abstand halten, das ist wahrscheinlich auch ein guter Tipp, wenn man plötzlich einen Alligator zu Gesicht bekommt. Dort, gerade in Texas, ja auch möglich, gibt es ja auch Berichte darüber, dass die gesichtet werden. Ne?
Ja, in der Tat. Aber texanische Alligator-Experten weisen zum Beispiel in einem Gespräch in der Zeitung Chicago Tribune darauf hin, dass die Alligatoren von sich aus ihren Teichen und Flüssen, wo sie sonst leben, auch rausgespült worden sind und gerade tatsächlich andere Sorgen haben, als Leute anzugreifen. Deshalb ist hier auch in Ruhe lassen und keine Panik kriegen eine gute Variante, damit umzugehen und möglichst auch kein Selfie machen mit dem Tier.
Trotzdem kann man vermutlich sagen, dass Ameisen und Alligatoren wahrscheinlich auch ganz gut klarkommen, besser vielleicht als andere Tiere bei dieser Flutkatastrophe, oder?
Ganz klar. Viele Tiere fallen solchen krassen Überflutungen zum Opfer. Sehr dramatisch ist es natürlich auch für Nutztiere, wie zum Beispiel Kühe und Schweine, die in Ställen eingesperrt sind und keine Chance haben zu flüchten, aber auch als Herde auf einer Wiese, wenn du vom Wasser eingeschlossen bist und sich niemand um dich kümmert und dich füttert, ist es auch nicht gut für die Tiere.
Haustiere, könnte man jetzt mal meinen, haben eine etwas bessere Lage, denn auf diesen Bildern, die wir im Netz sehen, sieht man eben, dass viele Leute einfach ihr Haustier mit auf den Arm nehmen.
Ja, Hunden und Katzen ergeht es in diesem Moment zumindest besser als vielen Haustieren vor 12 Jahren während des Sturms Katrina in Louisiana. Die Tierschutzorganisation ASPCA sagt, damals seien 250.000 Hunde und Katzen gestorben, auch weil die Besitzer ihre Tiere nicht mitnehmen durften bei den Evakuierungen und sie zurücklassen mussten.
Wie sind die Zahlen diesmal?
Das weiß man natürlich noch nicht, weil ja im Moment die Fluten noch anhalten und überall das Wasser noch steht. In vielen Notunterkünften gibt es aber jetzt die Möglichkeit, gesonderte Bereiche für Tiere und ihre Besitzer aufzusuchen, wobei die Tierschutzorganisationen eben trotzdem damit rechnen, dass auch diesmal viele Haustiere den Fluten zum Opfer gefallen sind, zum Beispiel auch, weil es Berichte darüber gibt, dass Hunde angebunden im Hinterhof sitzen und bei größeren Tieren wie Pferden, die kann man ja nun mal wirklich auch gar nicht mitnehmen.
Aber wir können festhalten, vielen Menschen ist das Schicksal ihrer Tiere bei dieser Katastrophe nicht egal.
Genau. Ja, das ist hier nicht egal und man kann auch
die
einfach...
Die kümmern sich,
genau. Zum Beispiel die Leute, die mit einem Kescher Fledermäuse retten, die unter einer Brücke sitzen, aber das Wasser ist halt so hoch schon gestiegen, dass diese Fledermauskolonie zu ertrinken drohte. Mhm. Und was auch besonders schön war, ein Taxifahrer, der hatte plötzlich einen kleinen Sperber in seinem Auto auf der Rückbank sitzen. Der wollte da einfach nicht mehr raus. Dann hat der Taxifahrer ihn mit zu sich nach Hause genommen und später in Obhut an eine Wildtierschutzorganisation gegeben.
So kann es eben auch gehen. Tiere leiden natürlich auch unter der Flutkatastrophe in den Staaten. Immerhin gibt es ganz viele Menschen, denen das nicht egal ist.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Hi, you are listening to Deutschlandfunk Nova, Editorial Conference.
Hallo, du hörst Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Der Google-Übersetzer. Bei so einfachen Sätzen funktioniert das Übersetzen recht gut. Genauso ist es mit dem Dienst von Microsoft. Ganz einwandfrei funktioniert's, aber dann doch noch lange nicht. Ein Startup aus Köln will das jetzt alles ändern und besser machen. Es hat das Übersetzungstool DeepL L entwickelt. Deutschlandfunk Nova Reporter Kevin Frisch hat es für uns getestet. Gegen Google und Microsoft will also DeepL antreten. Das ist doch schon ganz schön mutig, oder?
Ja, irgendwer muss das ja mal machen. Und bei DeepL funktioniert das auch schon recht gut. In Tests hat DeepL schon mal besser abgeschnitten als die Konkurrenten. Bei so Tests werden zum Beispiel verschiedene Anbieter mit 100 Sätzen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad gefüttert und dann bewerten professionelle Übersetzer das Ergebnis. Die fanden dann die Übersetzung dieses kleinen Newcomers schon mal besser als das der großen Anbieter.
Riesige Konzerne mit ihren Algorithmen, da sollte man ja eigentlich mal meinen, dass da ein bisschen mehr Manpower dahinter steckt und auch vielleicht die ein oder andere Entwicklung. Was macht DeepL denn jetzt besser?
Es baut auf dem Wörterbuch Lingui auf. Das gibt es schon seit 2009, kennt man ja vielleicht auch irgendwie aus dem Netz von Suchen, wenn man sich was übersetzen lassen will. Und hinter DeepL steckt eben einfach das gleiche Team. Das heißt, die hatten damit schon sehr viel Erfahrung mit so Übersetzungstools. Und Lingui ist ein Wörterbuch, das zum Beispiel auch das Netz nach Übersetzungen durchsucht. Das heißt, das sucht zum Beispiel Gesprächsprotokolle aus dem Europäischen Parlament und der Algorithmus kann dann diese Übersetzungen bewerten, genauso wie die Nutzer von Lingui. Und eben die Verbindung von diesen beiden, von dem Algorithmus und dem Nutzer, dadurch lernt eben Lingui, welcher Satz ein guter Satz ist und welcher nicht. Und diesen Erfahrungsschatz und natürlich die dadurch entstandenen Daten konnte das Team dann sehr gut für die Entwicklung von DeepL benutzen.
Das heißt, auf den Punkt gebracht, DeepL hat einfach letztendlich den besseren Algorithmus.
Man kann es mittlerweile eigentlich gar nicht mehr Algorithmus nennen. Die Übersetzer-Tools sind da jetzt einfach einen Schritt weiter mittlerweile. Ende letzten Jahres gab es da ein kleines Umdenken. Ein Vertreter von DeepL hat sogar eine kleine Revolution genannt. Statt dem klassischen Algorithmus nutzen die Anbieter jetzt eher neuronale Netzwerke. Die sind um einiges komplexer und können eben noch besser selbst lernen. Deswegen auch der Begriff neuronale Netzwerke. Die sind eben vom Prinzip her an das menschliche Gehirn angelehnt. Es geht also jetzt immer mehr in Richtung künstliche Intelligenz auch bei diesen Übersetzungssoftwaren. Zur Erklärung, ein Algorithmus berechnet alles nacheinander. Mit so einem Netzwerk, einer sogenannten Netzwerkarchitektur, können parallel mehrere Prozesse berechnet und dann auch zueinander in Beziehung gesetzt werden. Das Netzwerk ist also einfach nochmal um einiges leistungsfähiger.
Und im Endeffekt viel, viel intelligenter. Jetzt hast du dieses neue Tool genauer angeschaut und auch mit anderen Anbietern verglichen. Ist es denn wirklich so wahnsinnig gut, wie alle sagen?
Grundsätzlich kann man sagen, dass Einzelwörter für alle Anbieter kein Problem sind. Klar, das lässt sich relativ easy umsetzen. Auch kurze Sätze sind eigentlich kein Problem. Je länger der Satz, desto schwieriger wird's. Das gilt auch für DeepL. Einfach weil die künstliche Intelligenz dann die Grammatik nachvollziehen muss und manchmal ja auch den Sinn des Satzes gewissermaßen verstehen muss. Ich habe einfach mal ein paar Zeilen aus einem New York Times Artikel durch DeepL geschickt. Da hat sich das auch bestätigt. Bei kurzen Sätzen alles super. Bei langen Sätzen wird es dann zum Teil doch auch da noch ein bisschen durcheinander. Was DeepL aber anbietet, ist, du kannst Wörter in der Übersetzung ändern. Also wenn du denkst, das passt so nicht so richtig in der Übersetzung, kannst du mit dem Mauszeiger über das Wort gehen in dem Satz und aus einem Dropdown-Menü ein anderes, besseres auswählen. So lernt auch das System dann wieder von den Nutzern. Also kann man zusammenfassend sagen, so für die Standardübersetzung, wenn du mal eine Mail übersetzt haben willst oder ähnliches, schneidet DeepL auf jeden Fall ein Stück besser ab als die Konkurrenz. Einfach wegen der guten Datenbasis von Lingui und eben durch die langjährige Erfahrung.
Wie ist es mit Fachsprache? Wenn wir zum Beispiel irgendwie eine geschäftliche Mail mal übersetzen lassen wollen und das ein bisschen längerer Text ist, wie gut kann das Programm?
Das kann es auch schon sehr gut. Da liegt das Problem aber nicht bei der Übersetzung direkt, sondern einfach woanders. Ich habe mit Ralf Lemster vom Deutschen Verband der Dolmetscher und Übersetzer gesprochen. Da werden solche Tools schon lange beobachtet und auch auf jeden Fall kritisch.
Im geschäftlichen Bereich, im rechtlichen Bereich wird es allein schon aufgrund der Datensicherheit schwierig, denn es geht über völlig ungesicherte Verbindungen. Und selbst wenn ich sage, naja, ich schicke aber nur einzelne Sätze, ist ja relativ leicht, dann diese Sätze auch abzufangen, denn diese ganze Kommunikation lässt sich natürlich auch zwischenzeitlich zum Teil abfangen. Also einfach drüber nachdenken, aber das ist eine Binse, wenn ich im Internet unterwegs bin, darüber nachdenken, welche Informationen ich wohin gebe.
Also mit Gerichtsdokumenten oder vertraulichen Mails sollte man diese Tools vielleicht nicht gerade füttern, aber für die Mail von der Freundin aus Amerika oder die Übersetzung einer Website sind die Tools allemal gut. Und DeepL könnte da jetzt auf jeden Fall ein neuer Player auf dem Markt werden.
Die Mainstream-Sprachen gehen auch schon ganz gut auf deepl.com. Englisch, Französisch, Spanisch, Niederländisch, Polnisch, Italienisch sind auch noch mit dabei. Es wird weiterentwickelt, stetig und lernt dieses Programm und soll eine echte Alternative zu Übersetzern von Google oder Microsoft sein. Wenn ihr euch gewundert habt, warum wir nicht über leo.org gesprochen haben, das ist an dieser Stelle nur ein Wörterbuch. Okay, Google.
Hallo, du hörst Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
Dass die sozialen Netzwerke voll sind mit jeder Menge Morast, mit Hate Speech, mit Beleidigungen, mit Drohungen, das ist leider nichts Neues. Und es gibt auch eine heiße Diskussion, dass Facebook und Twitter endlich stärker gegen sowas vorgehen sollen. Passiert auch, machen sie inzwischen. Nur trifft es dann manchmal den Falschen, Verena. Gerade in Japan ist es passiert.
Ja, lustiger Fall. Da hat ein Twitter-User eine Todesdrohung gepostet, wie das Online-Magazin Mashable berichtet. Darin beschimpft er eine Mücke, die ihn überall gebissen habe, während er entspannt Fernsehen guckt, als Bastard, und endet dann tatsächlich mit den Worten: Stirb! Actually, you are dead now. Und kurz darauf bekam er dann eine Nachricht von Twitter, dass sein Account dauerhaft eingefroren sei, weil er Nachrichten verschickt habe, die Drohungen enthalten, und das sei einfach nicht erlaubt.
Es ist natürlich in der Tat auch ein bisschen schwierig, ne? Also, ich meine, da müssen die ja gecheckt haben, dass es irgendwie bei der Drohung nicht um eine Stechmücke geht? Also das war die Vermutung wahrscheinlich?
Man würde davon ausgehen, dass wahrscheinlich kein Mensch dahinter gesessen hat, der diese Nachricht gelesen hätte und dann nicht verstanden hat, sondern Twitter nutzt ja auch seit vergangenem Jahr einen Algorithmus, der Hate Speech in Tweets automatisch aufspüren soll. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der halt zugeschlagen hat durch die Kombination der Wörter Bastard, Stirb und Tod. Aber der betroffene User, der hat dann schnell einen neuen Account eröffnet und natürlich über die ganze Sache getwittert, deswegen wissen wir jetzt davon.
Also vorsichtig beim Vokabular, wenn ihr irgendwelche Tiere nicht so mögt. Also Tiere sollte man generell mögen, haben wir darüber gesprochen, auch in der Sendung. Aber die kleinen nervigen Viecher dann doch nicht so mit martialischen Worten, zumindest in den Social Medias, posten.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Es schlummert nicht in jedem von uns ein kleiner Jean Miro. Dieser Künstler hat mit Alltagsgegenständen, mit Müll damals Erstaunliches geschaffen. Er hat nämlich eine Welt aus Monster gebaut. Die kann man sich aktuell auch anschauen im Max-Ernst-Museum in Brühl in der Nähe von Köln. Denn wenn wir so wären wie Jean Miro, dann gäbe es vielleicht weniger Müll und mehr Kunst. Wohin mit dem ganzen Müll? Sabrina Loy hat heute versucht, eine Antwort zu finden.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Wohin mit dem ganzen Plastikmüll? Im April hatte ein Forscherteam über eine plastikfressende Raupe berichtet. Eine Forscherin hatte zufällig beobachtet, dass die Larven der Wachsmotte gern Löcher in Plastiktüten knabbern. Auch noch ausgerechnet aus dem besonders langlebigen Polyethylen. Das hatte die Hoffnung geweckt, aus einem Enzym der Raupen eine Lösung zum Abbau von Plastikmüll zu entwickeln. Auch wir haben darüber berichtet. Ein Forscherteam aus Mainz meldet jetzt aber im Fachjournal Current Biology Zweifel an. Die Forscher schreiben, dass die frühere Studie nicht klar nachweisen konnte, dass die Raupen das Plastik auch tatsächlich verdaut haben. Sie vermuten, dass die Forscher damals eine Fehlinterpretation gemacht haben, als sie Überreste der Raupen analysiert haben. Barack Obama geht nicht nur als erster schwarzer Präsident in die Annalen der amerikanischen Geschichte ein, sein Name ist auch in der Biologie verewigt. Japanische Forscher haben jetzt eine von ihnen entdeckte Ameisenart in Afrika nach Obama benannt. Die Art Zasphinctus obamai wurde in Kakamega Forest National Park in Kenia gefunden. Der Park liegt in der Nähe des Dorfes von Obamas Vorfahren. Damit ist Obama schon Namensgeber für 10 Tier- und Pflanzenarten. Das sind mehr, als jeder andere Präsident der Vereinigten Staaten für sich beanspruchen kann. Dazu gehören unter anderem ein pink-gelb gestreifter Fisch, Tosanoides obama, ein braun gesprenkeltes Exemplar der Faulvögel, das Nystalus obamai heißt, und der Wurm Paragordius obamai, ein Parasit, der sich in seinen Wirt bohrt und dort bis zu 30 cm lang wird. Er befällt allerdings nur Insekten. Die verantwortlichen Wissenschaftler beteuerten, dass die Namensgebung als Kompliment gemeint ist. Auch Donald Trump ist übrigens schon Namenspate für ein Tier. Nach ihm wurde vor kurzem eine Motte benannt. Die sieht dem US-Präsidenten nämlich wegen einer gelben Hautschuppe auf dem Kopf zum Verwechseln ähnlich. Zuckerrohranbau, das war früher Sklavenarbeit. Aber auch heute sieht es nicht viel besser aus, warnt die Initiative Know the Chain in einer Studie. Sie hat untersucht, wie Lebensmittelgiganten mit dem Thema Zwangsarbeit beim Zuckerrohranbau umgehen. Laut den Studienergebnissen gucken sich nur 4 von 10 untersuchten Firmen überhaupt an, wie es bei ihren Zulieferern zugeht. Und selbst diese Firmen machen nur wenige Angaben, wie sie Zwangsarbeitern konkret helfen wollen. Deswegen geht die Initiative davon aus, dass wir häufig Zucker zu uns nehmen, der unter schlimmen Arbeitsbedingungen produziert wurde. Betroffene Länder sind zum Beispiel Brasilien oder Indien.
Deutschlandfunk Nova.
Wir schauen an dieser Stelle hier in der Redaktionskonferenz nach Brasilien. Ein Jahr nach dem Amtsenthebungsverfahren von Dilma Rousseff hat sich vieles nicht zum Besseren gedreht. Die Bevölkerung ist unzufrieden, auch mit dem aktuellen Präsidenten Michel. Thema beim G20-Gipfel in Hamburg. Da wollte keiner der anderen Staats- und Regierungschefs mit Thema sprechen. Es gab keinerlei bilaterales Treffen dort. Brasilien, ja, dieses Land, das noch vor ein paar Jahren ja als der globale Hoffnungsträger galt und von Investoren umringt wurde. Ich habe heute über diese Krise mit unserem Korrespondenten dort, mit Ivo Maroschek, gesprochen. Ich wollte von ihm wissen, was denn das größte Problem des Landes ist.
Das größte Problem des Landes ist ganz klar immer noch die Wirtschaftskrise. Also die Wirtschaft ist nach diesen Jahren, du hast es gesagt, wo es sehr hoffnungsvoll aussah, die Wirtschaft ist dramatisch eingebrochen. Viele Leute haben ihre Arbeit verloren. Die Leute, die sich eigentlich mal so einen bescheidenen Wohlstand leisten konnten, ja, die sind eigentlich gerade dabei, diesen Wohlstand zum Teil wieder zu verlieren. Und dazu kommen wirklich ganz dramatische Sicherheitsprobleme. Also in Rio sind seit Anfang des Jahres allein 100 Polizisten getötet worden. Und wie viele Menschen dabei Schießereien in der Stadt ums Leben gekommen sind, ja, da ist es schwierig, überhaupt noch mitzuzählen. Es ist jedenfalls wirklich dramatisch. Man hat wirklich Angst, wenn man sich durch Rio bewegt zurzeit.
Wie versucht der aktuelle Präsident Temer die Probleme zu lösen und wie sehr steht er sich dabei selbst im Weg?
Er steht sich einfach selbst im Weg, weil niemand ihm ehrlich gesagt noch irgendetwas zutraut oder ihm irgendwie vertraut. Temer gilt als ja, ganz extrem korrupter Politiker. Das ist allen klar, dass er bis zur Halskrause mit in diesem Korruptionssumpf steckt, dass er sich, dass er seine Partei hat schmieren lassen. Und er versucht jetzt, sich da rauszuarbeiten, indem er einfach versucht, die Wirtschaft wieder zu beleben, indem er der Wirtschaft eigentlich jeden Wunsch von den Lippen abliest. Aber das ist auch nicht unbedingt immer die beste Option. Ein Beispiel dafür ist, letzte Woche wurde ein sehr großes Gebiet im Norden des Amazonasgebiets freigegeben für Bergbau. Dort war Bergbau bis jetzt streng verboten. Jetzt soll dieses Gebiet freigegeben werden. Und da liegen einfach auch sehr viele Naturschutzgebiete und Schutzgebiete für Indigene drin. Und die Erfahrung lehrt uns, wenn da erstmal eine Straße gebaut wird, dann ist es mit dem Naturschutz in der Gegend auch nicht mehr weit her.
Es gibt leichten Lichtblick, wenn man so möchte, nämlich einen Rückgang der Arbeitslosenzahlen wohl dort in Brasilien. Was kann sich dann noch tun?
Naja, es gibt tatsächlich so erste Zahlen, die man deuten kann als Licht am Ende des Tunnels. Also die Industrieproduktion, die Autoproduktion zieht ein bisschen an, das Wirtschaftswachstum zieht etwas an. Es könnte langsam wieder bergauf gehen, aber erstens, das Tal war sehr, sehr tief. Also vieles von dem, was man jetzt als Aufschwung deuten kann, da sagen die Wirtschaftsexperten, naja, da holt man nur das auf, wo man so tief, wie man in den letzten Jahren gefallen ist. Außerdem kommt auch viel von dem Wachstum vom Agrarsektor und das ist dann doch ziemlich einseitig. Da hat die breite Bevölkerung relativ wenig davon. Also da kommt im Moment noch sehr wenig an.
Wenn sich Politik anfühlt wie eine Niederlage, was macht dann die brasilianische Bevölkerung aus eigener Kraft, um dem irgendwas entgegenzusetzen?
Im Moment ehrlich gesagt ziemlich wenig. Also wenn ich in Brasilien unterwegs bin, dann ist die Stimmung einfach eine ganz große Resignation. Man weiß nicht, wie man aus der Geschichte wieder rauskommt. Man hat kein Vertrauen mehr in die Politik. Man hält alle Politiker, ob sie jetzt vom rechten Lager sind, aus dem Themalager oder ob sie aus dem linken Lager kommen. Man hält alle Politiker rundweg für korrupt und bestechlich und eigentlich ist da ja eine sehr resignative, sehr negative Stimmung.
Morgen am 31. August jährt sich die umstrittene Amtsenthebung der ehemaligen brasilianischen Präsidentin Dilma Rousseff. Unser Korrespondent Ivo Maroschek sagt, seitdem kommt das Land nicht aus der politischen und wirtschaftlichen Krise heraus.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wie hört ihr uns denn eigentlich? Hört ihr uns über Smartphone, am Rechner, zu Hause, unterwegs? Wenn ihr jetzt sagt, ja, unterwegs würde ich ja gerne beim Autofahren hören, aber es geht irgendwie nicht so richtig, kann euch nicht empfangen. Dann gibt's jetzt mal einen kleinen Tipp von Verena in eigener Sache.
Genau, nämlich, dass es nicht schwer ist, ein DAB Plus Radio einzubauen ins Auto anstelle des UKW-Radios. Da könnt ihr uns dann mit sehr gutem Klang empfangen. Unser Reporter Christian Schmidt, der hat das ausprobiert bei seinem gelben 30 Jahre alten T3-Bulli namens Ulf. Da konnte er nämlich mit seinem alten UKW-Radio gerade mal noch 2 Sender empfangen. Und um sicher zu gehen, dass das alles klappt mit dem Umbau, hat er das unter den Augen eines Fachmannes gemacht, Michael Zeitler aus Köln. Der baut nämlich seit über 20 Jahren Radios in Autos ein, der weiß, wie es geht. Und der sagt aber auch, das kann man schaffen, wenn man kein Technik-Nerd ist, solange man auf eine Sache achtet.
Wenn man als Laie anfängt, ein Autoradio einzubauen, aber vom Prinzip, wer sich die Sache zutraut, die Batterie abklemmen.
Die Batterie abklemmen.
Ja, die Batterie abklemmen, genau.
Und dann ist es geschafft. Das hört sich jetzt erstmal sehr simpel an.
Ja, wobei, also ohne Probleme haben sie es dann eigentlich schon hingekriegt. Natürlich, wenn da jemand dabei ist, der sich auskennt, dann ist es alles immer ein bisschen entspannter. Aber Christian sagt, sich an die Gebrauchsanweisung zu halten, das würde schon sehr helfen.
Guck mal, da ist schon was. Ah, da ist was. Yeah, fängt bei A an. A, relax.
So, und der große Vorteil ist, was du direkt hörst, der Klang ist ganz anders. Mhm. Auch mit diesen relativ alten Lautsprecherboxen und dem einfachen Radio hast du direkt einen astreinen Klang. Also Höhen, schöne Mitten, Sprache ganz fantastisch, wirklich einen guten Klang.
Okay, da spricht der Fachmann. Um diesen Klang zu kriegen, kannst du jetzt entweder ein DAB Plus Autoradio im Netz bestellen. Es gibt aber auch noch eine einfachere Möglichkeit. Du kannst einfach einen Adapter für den Zigarettenanzünder kaufen, der dir dann das DAB Plus in dein altes Autoradio leitet. Und die gibt es dann wohl schon ab 20 Euro.
Also ist gar nicht so schwierig, uns in feinster, schönster Audioqualität zu hören über DAB Plus. Wenn ihr euer Auto umrüsten wollt, dann nochmal ganz kurz auf unserer Seite gucken, deutschlandfunknova.de. Da gibt es das ganze Stückchen von dem Kollegen Herrn Schmidt. Und da gibt es auch vielleicht jetzt Hudson Mohawk, wenn ihr es schon drin habt, in feinster, toller Audioqualität. Das war die Mittwochsausgabe der Redaktionskonferenz mit Thilo Jan und Verena von Keitz.
Wir sagen tschüss.
Bis morgen, hören wir uns wieder.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.